Darf ich Herrn Dr. Sprenger bitten?
Meine Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, über die japanische Bildaufzeichnung zu sprechen. Ich möchte aber im Wesentlichen ein bisschen noch tiefer ausholen und auch noch andere Verfahren miterwähnen. Ich möchte mir erlauben, Ihnen das Urteil selbst zu überlassen, damit Sie sich selber aus dem, was ich Ihnen hier zeigen will, überlegen, welches Verfahren vielleicht zweckmäßig ist, welches gut und welches vielleicht noch besser sein könnte. Zunächst einmal ist das Verfahren, dass man einen Tonträger in seiner Fläche und nicht nur in seiner Länge ausnützt, sehr naheliegend. Und es war schon vor etwa 24 Jahren eine Anmeldung bekannt, bei der ein Tonträger, und zwar damals eigentlich ein normaler 6,3 mm Magnettonträger, quer aufgezeichnet wurde. Allerdings, das Wort quer stimmt insofern nicht ganz, als es in Wirklichkeit winzige Kreisbögen war. Es war nämlich so, dass man den Tonträger um einen Winkel von 90 Grad abgelenkt hat und eine Scheibe, die 3 oder 4 Magnettonköpfe hätte, parallel mit der Oberfläche rotieren ließ. Ich hätte können vielleicht vorhin das Bild etwas aufzeichnen. Das wäre hier also eine Welle. Das wäre hier der Tonträger. Die Welle kommt hier raus. Und darüber rotiert eine Scheibe. Die ist so. Und da sind 3 Köpfchen dran gewesen. Und diese Köpfchen haben dann immer Kreisscheiben so aufgezeichnet. Sie werden mich sicher verstehen, was ich damit meine. Dieses Verfahren hat natürlich, gerade weil es eben Kreisscheiben sind und nicht gerade Linien, sehr für das Fernsehen sich nicht geeignet, weil die Verzerrungen und die Geschwindigkeitsänderungen, die Dehnung des Bandes und so weiter nicht für diese große Konstanz geeignet waren. Das Ampex-Verfahren, das Ihnen ja alle sicher bekannt ist, welches die Eigenschaft des Tonträgers verwendet, dass er eben sich plastisch auch noch einmal wölben lässt, außer dass er sich nur um seine Längsachse biegen lässt, ist an sich eine Entwicklung. Wir hatten seinerzeit gedacht, als wir 1951 das Verfahren der Queraufzeichnung in geraden Linien angemeldet hatten, eigentlich die ersten zu sein. Die Amerikaner haben es aber meines Wissens 1955 bei Ampex noch einmal angemeldet. Wir waren ein bisschen früher damit. Nun, das neue Verfahren, das japanische, über das ich nur kurz berichten will, verwendet eine andere Idee, und zwar so, wie schon mein Vorredner gesagt hat, wird nur ein einziger Sprech- oder Hörkopf verwendet, der gleichzeitig zum Unterschied von früher nur eine einzige Tonspur in einer außerordentlich schrägen Lage gegenüber dem Tonträger aufzeichnet, wobei die ganze Tonspurlänge, sie beträgt 670 mm oder 672 mm, ein ganzes Bild gleichzeitig darstellt, also 625 Zeilen beziehungsweise im Zeilensprungverfahren ein Halbbild. Gegenüber dem Ampex-Verfahren, wo 16 Zeilen hier ein Bild darstellen, stellt hier eine einzige Zeile das ganze Bild dar. Erzielt wird dieses Verfahren dadurch, dass der Tonträger um einen feststehenden Zylinder, der hier in der Mitte einen Spalt hat, gewickelt ist, nach einer Art Schraubenlinie. Und in diesem Spalt rotiert ein ganz normaler Alphenol, Sprechkopf, der natürlich für diese hohen Frequenzen ausgelegt ist, und durch das Rotieren nimmt er auf den Umfang dieser Scheibe, die bei einem Durchmesser von 212 mm zeichnet er also diese lange Linie auf. Dabei ist die elektronische Einrichtung zur Steuerung für den Hörkopfumlauf bzw. für die Tonträgergeschwindigkeit und auch noch für eine Steuerung für den Bandzug besondere elektronische Mittel vorhanden. Ich möchte das aber eigentlich weglassen, weil es zum Wesentlichen des Aufzeichnungsverfahrens nicht unbedingt erforderlich ist. Es sind eine ganze Menge Vorteile darunter. Ich möchte zunächst einmal erwähnen, dass, obwohl es gefühlsmäßig vollkommen unrichtig ist, dass man einen Tonträger um einen feststehenden Zylinder wickelt, ist das relativ harmlos gelöst. Es wird da Druckluft in diese Zylinder eingeblasen, sodass in Wirklichkeit der Tonträger auf der feststehenden Walze schwimmt. Außerdem steht der Hörkopf, der hier auf dieser grünen Linie rotiert, um einige Mü heraus, sodass er auf dieser Stelle natürlich den Tonträger besonders gut moduliert. Es ist selbstverständlich, dass alle Aufzeichnungsverfahren, alle Bildaufzeichnungsverfahren mit Frequenzmodulation versehen sind. Und zwar deshalb, weil bereits in dem Tonträger die Ungleichförmigkeiten der Molekularmagnete so groß sind, dass Helligkeitsschwankungen laufend auftreten würden. Durch diese Frequenzmodulation des Tonträgers kann man und durch den anschließenden Diskriminator kann man also diese Helligkeitsschwankungen ausschalten. An dem Tonträger, der hier also nach diesem japanischen Verfahren so etwas dargestellt ist, ist außer diesen Tonspur, die hier oben ist, und der Synchronisierungsspur, die hier unten ist, in der Mitte der Ton, also das Bild aufgezeichnet. Eine Frage ist dabei nur, wie köttert man solche Bänder? Denn dieses Band wird ja eigentlich geschnitten und muss eventuell mit einem anderen zusammengelegt werden, beziehungsweise lässt man, sagen wir, Modulationsstücke heraus, man kann irgendwelche einzelne Bilder herauslassen. Und das ist ein wenig schwierig. Man hat sich bemüht, jetzt neuerdings Geräte zu entwickeln, die dieses Abschneiden maschinell machen, sodass das Abschneiden tatsächlich in einem Winkel von 4,4 Minuten und 20 Sekunden stattfinden soll. Wie weit das gelungen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls in der Literatur ist nur darüber gesprochen, dass es gemacht werden soll. Das Band läuft also in der japanischen Maschine auch mit 15 Inches oder 38,1 cm pro Sekunde. Die Trommeln haben etwa eine Aufzeichnungsdauer von, glaube ich, 40 Minuten.
64.
Oder 64 Minuten, ja. 64 Minuten gehen da drauf. Und zwar ist das wahrscheinlich bei den Mylar-Bändern PE41 oder Polyesterbändern PE41 der Fall. Und ich möchte nur noch das dritte Verfahren erwähnen, welches wir hier eigentlich sehr schematisch auf der Rückseite erwähnt haben oder skizziert haben. Es ist natürlich gegenüber dem Ampex-Verfahren oder gegenüber dem japanischen Verfahren wesentlich einfacher, verwendet auch nur einen einzigen Kopf, aber das Band wird in keiner Hinsicht mehr geplagt, als wir es aus den Magnetonverfahren heute kennen. Sie wissen ja, dass im Ampex-Verfahren das Band eben gewölbt ist und dadurch, dass der Kopf über eine relativ große Fläche über den Band schleift, ebenso ähnlich wie hier, sind doch mit den Abnutzungen und mit der Gleichförmigkeit viel Schwierigkeiten. Das Verfahren, was ich hier zeigen will, hat den einfachen physikalischen Vorgang. Wenn Sie sich hier den Tonträger vorstellen und hier einen Magnettonspalt, dann ist Folgendes. Wenn dieses Band, was ich hier rot hier eingezeichnet habe, an einem Zylinder vorbeiläuft, dieser Zylinder ist nicht angetrieben, sondern der Antrieb erfolgt zum Beispiel von hier vom Tonträger, sondern er läuft nur einfach mit, wird vom Band bewegt. Es tritt also zunächst einmal hier keine Reibung auf. Dagegen rotiert dieser Kopf von einem eigenen Antriebsmotor angetrieben und hat eine spiralförmige einzigen Magnetonspalt. Dieser Magnetonspalt berührt immer diese Erzeugende des Zylinders nur an einen einzigen Punkt. Infolgedessen, wenn das Band läuft, entsteht hier eine Tonspur, die in diesem Fall zum Beispiel von unten nach oben läuft. Also die Tonspur läuft immer von unten nach oben, bei einer Umdrehung. Habe ich mich richtig bitte ausgedrückt oder soll ich mich noch einmal? Nun, der Antrieb erfolgt dann von dieser Seite und diese beiden, ganz schematisch dargestellt, sind miteinander verbunden, sodass der Transport des Bandes und der Antrieb des Hörkopfes, der Sprechkopfes, gekoppelt sind. Ich möchte dazu sagen, dass auch dieses Verfahren, genauso wie das japanische Verfahren, dafür geeignet sind, dass man quasi eine Zeitlupe oder Zeitraffer, wie man das aus dem Tonfilm kennt, geeignet sind. Man kann also auch im japanischen oder in diesem Verfahren das Band stehen lassen und den Hörkopf rotieren lassen und die Abtastung erfolgt kontinuierlich immer. Die Bildabtastung erfolgt dauernd. Es ist also nicht so wie bei dem Ampex-Verfahren, wo eigentlich eine Zeitdehnung und Raffung nicht ohne weiteres möglich ist. Ich habe hier noch einmal so einen Kopf herausgezeichnet und ich möchte im Übrigen nicht dazu ausdrücklich sagen, es handelt sich nicht um eine Utopie, sondern wir haben solche Köpfe bereits entwickelt. Und wenn Sie das interessiert, darf ich nur mal kurz skizzieren, allerdings aufgewickelt. Ein Kopf, der also eine schraubenlinienförmigen Abtastspalt besitzt, Und aufgewickelt schaut das etwa so aus. Ich möchte also den Hörkopf hier aufwickeln, das ist also der ganze Umfang aufgewickelt. Und wir wollen hier einen Hörspalt haben, damit wir das mal hier so aufzeichnen. Der Hörspalt soll also so verlaufen. Dann haben wir einen Hörkopf konstruiert, der hat solche magnetische Lappen. Hier und der zweite. So, dabei sind das die Eisenteile, Ferritteile, Alphenol oder irgendwelche, und während das da hier also Isolation ist. Bitte, das ist also so, dass das hier den 2Pi R beträgt. Sie können sich das vorstellen, und es ist also, ich will das natürlich, der Spalt beträgt in Wirklichkeit nur 2 μ, man kann den aber ohne weiteres herstellen. Es sind ganz einfache Flächen, aus denen sich das zusammensetzt. Die ganze Spule, der ganze Kopf hat nur eine einzige Wicklung, und nach einem neueren Verfahren lässt sich übrigens die Wicklung so konstruieren, beziehungsweise die Konstruktion so durchführen, dass keine Stromabnehmer mehr erforderlich sind und dass die Übertragung des magnetischen Feldes auf magnetische Weise erfolgt und nicht durch Induktion, die ja bekanntlich durch sehr starke Störungen behindert wird. Es sind in diesen, auf diesem Sektor sind noch eine ganze Reihe anderer Entwicklungen versucht worden. Ich weiß selber von etwa 12 verschiedenen Verfahren zur Bildaufzeichnung. Die meisten Verfahren haben sich jedoch nicht durchgesetzt oder beruhten eigentlich auf Druckschlüssen, weil man nicht in der Lage ist, 5,5 MHz auf eine ganz bestimmte, möglichst geringe Fläche zu speichern. Es kommt ja dabei darauf an, und bei den japanischen Geräten ist es auch gelungen, dass der Frequenzabfall bzw. der Pegelabfall zwischen 1 MHz und 6 MHz nicht mehr wie etwa 6, 7 dB sein darf. Ich glaube natürlich, dass ich im Wesentlichen alles gesagt habe, aber ich wäre sehr bereit und würde mich sehr bedanken, wenn ich zur Diskussion vielleicht noch etwas sagen dürfte. Ich hatte schon vorhin darüber gesagt, dass man, wie es also im Kino gewohnt ist, üblich ist, dass man das Bild möglichst stehen lassen will. Die Firma Philips in Eindhoven hat solche Versuche bereits gestartet, allerdings für ganz andere Zwecke. Sie hatte es also zum Beispiel so versucht, indem sie auf ein großes Rad, das auf der Außenseite einen Magnettonträger hatte, ein ganzes Bild aufgezeichnet hat. Und dieses Bild, dann hat man das Rad rotieren lassen und konnte also das Bild quasi festhalten. Diese Arbeiten waren deshalb eigentlich notwendig, weil man zum Beispiel bei der Beobachtung von Röntgenbildern den Patienten nicht zu lange bestraft. Nachgewiesen, dass man das viel billiger machen kann, wenn man nämlich das Bild fotografiert und dann auch zeigt. Denn nach den heutigen modernen Verfahren des Fotografieren ist das nämlich genauso schnell gelöst und viel und ebenso schnell entwickelt. Das kann man ja heute in wenigen Minuten machen, als das Aufzeichnen auf einen endlosen Magnetträger. Nun, in diesem Falle würde es sich eben besonders ereignen, weil man jede beliebige Stelle einer Aufnahme zeitlich festhalten kann. Und zwar möchte ich das nur so ganz einfach dadurch erwähnen. Es kommt darauf an, bei der Dehnung, dass die Relativgeschwindigkeit der Abtastung konstant sein muss. Es ist so wie beim akustischen Zeitdehner und Raffer. Die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Magnettonträger bzw. zwischen der Spur und dem Hörkopf muss konstant sein. Wenn man also den Hörkopf, der natürlich hier in diesem Falle auch rotiert, und ebenso hier, ich habe vergessen, dass der Durchmesser beträgt also etwa 21 cm, so ist es so ähnlich, auch hier beträgt der Durchmesser, das ist bitte also nur symbolisch gezeichnet, 21 cm. Wenn man nun den Hörkopf allein rotieren lässt und das Bild dabei festhält, das heißt, den Tonträger festhält, dann wird diese eine lange Zeile abgetastet. Nun ist das sehr einfach dazu zu machen, indem der Rotor oder der Stator jeweils einmal den Hörkopf und einmal den Tonträger antreibt, so wie wir das seinerzeit im akustischen Tempo- und Tonlagenregler gemacht haben. In diesem Fall ist natürlich die Abnutzung des Tonträgers dadurch, dass er sich nur an einer einzigen Stelle vom Hörkopf berührt wird, wesentlich geringer als zum Beispiel auch in diesem Falle, wo immerhin der ganze Tonträger um 360 Grad an einer Walze anliegt, oder in dem Falle eines Ampex der RCA-Maschine, wobei der Tonträger sich also noch außerdem wölbt und wobei er mechanisch deformiert werden muss, wodurch unvermeidlich also gewisse elastische Schwingungen und Schwierigkeiten auftreten. Wir haben diese ähnlichen Verfahren noch einmal verbessert, oder wir haben allerdings nachher festgestellt, dass die ursprüngliche Gedanke der richtige war. Wir haben es auch versucht, den zweispurig aufzuzeichnen. Wir haben also zwei solche Spiralen übereinander gesetzt und haben dabei dann festgestellt, dass das mechanisch und elektrisch besser geht. Das haben übrigens auch die Japaner festgestellt, mit nur einer Spur. Denn die erste Entwicklung der Japaner ging auch so herauf, dass man einen Magnet, dass man den Tonträger in einen anderen Winkel um den Hörkopf herumgelegt hat. Wenn das da hier der Hörkopf von oben gesehen sein soll, dann hat man den Tonträger um so herumgeführt. So. Also um einen Winkel von 180 Grad, wobei also zwei Spuren übereinander aufgezeichnet wurden, zwei schräge Spuren übereinander. Man hat das aber sein gelassen, weil das die Komplikation zu groß ist und außerdem diese Störquellen doppelt so hoch sind als so wie hier. Hier sind natürlich also zwei Störquellen vorhanden. Das sind das Anlaufen und Ablaufen des Magnetonspaltes an den beiden Enden, und in diese Stellen hat man die Auslastimpulse für das Bild gelegt. Weil aber während der Spalt den Tonträger hier verlässt, entsteht eine Lücke von etwa ein Zehntel bis drei Zehntel Millisekunden, und in diese Zeit hat man zusätzliche Zeilensynchronisierimpulse hereingelegt. Das ist auf der Rückseite dieser Tafel eingezeichnet, sonst merkt man nämlich in dieser Zeit ein gewisses Rauschen und dann dadurch einen zusätzlichen Ton. Man hat also diese Zeilen hier ausgetastet, das Ende, und hat Synchronisierimpulse für die Zeilenfrequenz eingelegt. Dass das natürlich in diesen anderen Verfahren wahrscheinlich auch erforderlich ist, das ist selbstverständlich, obwohl das noch nicht erprobt ist.